Sem Woll. Ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier-Hassler und Michael Ecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Osttirol-Podcast Sem Woll. Ich bin Ecker Michael, der Chefredakteur des Osttiroler Boten, und mir gegenüber sitzt wie immer der Dieter Meier-Hassler, Kolumnist des Osttiroler Boten. Grüß dich, Dieter.
Servus, Michael.
Dieter, wie geht's? Was gibt's Neues? Hast du den Hotelbetrieb schon in die Saisonpause geschickt oder wie schaut es denn aus bei dir?
Wir machen morgen eine Abschlussveranstaltung für, wie sich's für Spielehotel gehört, noch an einen schönen Brettspiele- und Kartenspielabend. Das wird der letzte Öffnungstag für die heurige Saison sein und dann verabschieden wir uns in die Winterpause. Ja, und dann werde ich vielleicht mehr Zeit haben, um mehr Zeitungssachen zu schreiben für den Osttiroler Boten oder ein paar Reportagen vielleicht auch wieder. Aber du, glaube ich, hast auch was Tolles zu berichten. Du warst unterwegs in Sachen oder als Chefredakteur oder sogar als Podcaster.
Ja, tatsächlich. Ich war in der vergangenen Woche in Innsbruck. Und zwar ist es ganz eine lustige Geschichte. Die Energieagentur Tirol veranstaltet ja jährlich die Energiekonferenz. Und heuer war auch das Thema Windkraft präsent und da hat es eine Podiumsdiskussion gegeben im Rahmen dieser Energiekonferenz und da haben sie mich in der Funktion des Chefredakteurs des Osttiroler Boten eingeladen und aufmerksam worden seien es lustigerweise auf mich über den Podcast Sem Woll, weil wir in einer unserer vorherigen Episoden über das Thema Windkraft gesprochen haben und interessanterweise bei dieser Podiumsdiskussion war in Innsbruck auch ein bisschen die Frage, warum gibt es in Osttirol diese Skepsis gegenüber Windrädern? Und ich habe da dann natürlich ein bisschen Expertise.
Hast du aus der Schule plaudern können und den Nordtiroler das Osttiroler Seele erklären dürfen?
So in etwa, ja. Wobei mir war es auch wichtig zu sagen, dass schon auch ein bisschen die Diskussion über das Thema schwierig ist, weil es ist ja Weg von den klassischen Medien hin zu den Social Media bewegt und da legt ja eigentlich niemand Wert auf Check, Recheck, Double Check, so die journalistischen Basics, was wir im Alltag verwenden. Und ja, ich glaube, die Debatte über Windkraft ist oft ein bisschen, wie soll ich sagen, die Sachlichkeit.
Nein, die ist sehr emotional und nicht rational. Ja. Das schaut schier aus, das will man nicht. Ist wurscht, das Positive nehme ich mit, Sem Woll ist nicht nur weltbekannt in Osttirol, sondern auch zumindest weltbekannt in ganz Tirol, was für uns zwar jetzt wieder positiv ist, dass wir, wenn wir über Thema reden, auch uns zugehört wird, aus weit außerhalb von Osttirol, auch von Nicht-Osttirolern. Ich nehme das einmal als starkes Kompliment für uns zwei, besonders dann für dich, wenn sie dich einladen. Ich glaube, das ist einmal was Positives.
Sie werden auch dich einladen.
Nein, ich glaube, das hat schon gepasst,
aber dass dann, du das gemacht hast. Aber dann hätten die anderen Mitdiskutanten weniger Redezeit gehabt.
Unfair, oder? 50% für Dieter und 50% für die anderen Akte. Wäre unfair. Ich bin schon still, übergebe wieder dir das Wort.
Ja, wir kommen zu was Ernsterem, nämlich wir erscheinen jetzt am 31. Oktober, das ist der Vorabend von Allerheiligen und wir nehmen jetzt diese Gelegenheit wahr und sprechen ein bisschen über das Allerheiligen, über das Allerseelen, über das Trauern und grundsätzlich über die Bräuche, die es quasi im Zusammenhang mit diesem Thema in Osttirol gibt. Wir haben uns gedacht, das passt jetzt ganz gut und anfangen tut es eben heute mit dem 31. Oktober. Für viele ist das ja gar nicht mehr so der Vorabend von Allerheiligen, sondern Halloween. Wie siehst du das, Dieter? Bist du in diesem Halloween-Modus drinnen?
Nein, also ich bin nicht im Halloween-Modus drin, aber ich sehe den auch nicht so kritisch. Ich kann mich erinnern, wo ich Kind oder Jugendlicher war, war das Halloween war definitiv was Amerikanisches, was man nur von den amerikanischen Fernsehserien gekannt hat. Und irgendwann ist das jetzt dann wirklich zu uns rübergeschwappt und die haben mir dann ein bisschen erkundigt. Bei uns in Nikolsdorf, so wie im ganzen Talboden, ich weiß es nicht, was es sonst noch überall gibt, aber in Dölsach und in Nikolsdorf, weiß ich, gibt es die Kropfenschnapper oder Kropfenschnackler, die gehen am Allerheiligentag, die gehen von Haus zu Haus. Früher haben sie große weiße Hemden angezogen, überweite von den Erwachsenen, die Kinder, hier drauf gesetzt und haben so Kropfenschnapper, so Pferdeköpfe, die was Krawall machen und Kochtöpfe genommen und haben Krawall gemacht und mit dem Krawall wollte man eigentlich Geister vertreiben.
Also siehst du da Parallelen, oder?
Nein, schon. Und da ist man wirklich eben gegangen mit den Verkleideten, von Haus zu Haus gegangen, Krawall machen, Geister vertreiben. Oder früher hat man früher Süßigkeiten gekriegt. Damals waren die Süßigkeiten halt Kletzen und Kropfen oder Nigelen. Und dann später hat es auf einmal eine Tafel Schokolade gegeben. Und ganz später, wo ich dann Kind war, wir haben dann für das Geld schon gekriegt. Wir haben Geld gesammelt. Aber
für was habt ihr da Geld gesammelt?
Für einen guten Zweck oder für euch? Nein, für uns selber.
Ich habe auch ein guter Zweck.
Mir damals, ich war dann mal wieder verbönt, aber in Nikolsdorf hat sich das ganz speziell entwickelt. Das hat man dann später irgendwann keinen Krawall mehr gemacht, da sind die Kinder von Haus zu Haus gegangen, da haben Gedichte aufgesagt oder haben gesungen und wir haben sogar ein Theaterstückchen, ein Sketch gespielt. Also, und teilweise sind da so Kinderlein gegangen, die was mit Musikinstrumenten wirklich musiziert haben. Das waren schon kleine künstlerische Acts, aber das war eine ganz Sonderentwicklung von Nikolsdorf. Aber der Ursprung geht, verkleiden, Geister vertreiben. Und ich habe mich ja dann wirklich mal recherchiert vor Jahren, weil es mich interessiert hat. Und das ist wirklich von Europa, natürlich von Irland, ist das die Geisternacht und das Zeug ist nach Amerika rüber und die Amerikaner haben das Halloween draus gemacht. Also das sind sehr ähnliche Ursprünge, auch die Mexikaner, was die drei Tage der Toten da haben, ist auch von 31. Oktober bis 2. November. Also da ist sehr viel Parallelität, da ist sehr viel Ähnlichkeit da. Ich bin natürlich schon der Freund, dass man so, wenn man so wie in Nickelsdorf und in Dölsach und in Dolboden, was es gibt, glaube ich in Isselsberg gibt es das auch, die Kropfenschnapper gibt, finde ich das toller, wenn man unseren Brauch hochleben lässt und nicht den amerikanischen.
Ja. Aber gibt's quasi so eine Gegenbewegung? Nimmst du das wahr, dass es da auf der einen Seite die Krapfenschnapper gibt und auf der anderen Seite die Kinder, die Halloween gehen? Also bei uns im Pustertal gibt es ja das Krapfenschnappen eigentlich auch nicht. Also in Heinfels kenne ich das gar nicht. Und ich muss aber auch sagen, dass bei mir noch nie Kinder geleitet haben und nach Süßigkeiten gefragt haben.
Also eben bei mir eben auch nicht, aber ich weiß, dass die Kropfenschnapper noch gibt, dass die noch unterwegs sind. In Dölsach ist das ja sogar ein bisschen organisiert. Also gibt es da, kriegt man jetzt das von Haus zu Haus gehen, in meiner Gemeinde kriegt man nicht mit, was es bei uns schon gibt und macht irgendein Jugendverein, macht jetzt schon so eine Art Halloween-Party, morgen auf Nacht, glaube ich, beim Schloss. Also das Halloween-Feiern, Halloween-Partys, glaube ich, machen sie bei uns lieber.
Ja, ja.
Und aber eben das Verkleiden, aber das ist einfach wahrscheinlich, die Kinder lernen ja von Nachahmen, sie sehen sie im Fernsehen, sie sehen sie im Internet und das ist halt cool und der Handel spielt ja auch mit, es gibt überall die Halloween-Kostüme und da bist wahrscheinlich, da ist der Kommerzialismus ist größer als der alte Brauch, deswegen überholt es uns. Ich glaube, das Haus zu Haus gehen ist in Osttirol, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet, was ich so mitgekriegt habe.
Ja, ich werde die Zeit morgen nutzen, das Ganze ein bisschen stiller anzugehen, höchstwahrscheinlich, nämlich es gibt ja auch die Nacht der 1000 Lichter.
Das ist aber Allerheiligen, oder? Ist die
zum 31. Oktober? Ist quasi ein bisschen eine Gegenbewegung zum Halloween. Und da hat die Magdalena Girschmeier für unsere aktuelle Ausgabe eine schöne Geschichte geschrieben und hat auch die Lienzorganisatoren begleitet und die nehmen interessanterweise auch eine Steigerung der Besucherzahlen wahr, weil die bereiten ja immer was für die Besucher vor, die dann quasi was Kleines mit heimnehmen können, so ein kleines Geschenk. Und die Petra Ecker vom Dekanat hat eben in dieser Geschichte im Osttiroler Boten gesagt, dass die Besucherzahlen schon steigen. Also es gibt durchaus auch die Bewegung, die sagt, sie möchte dieses Allerheiligenfest jetzt nicht mit einem Vollrausch beginnen, sondern stiller, oder? Mit ein bisschen besinnlichen Geschichten. Und ich glaube, dass da die Nacht der 1000 Lichter eine schöne Gelegenheit ist.
Ich wollte gerade sagen, das Kropfenschnappern, wie es war, das war ja ein bisschen Krawall machen, aber das war ja jetzt nicht, weil das Halloween geht in Amerika ja fast schon Richtung Faschingsparty und Verkleiden.
Ja, ja,
und das passt eigentlich für uns, da muss man gar nicht streng gläubig sein, aber wenn man seinen Angehörigen oder den Toten gedenken will, passt wahrscheinlich für unseren Kulturkreis, fällt uns ein bisschen selbstverständlich, warum soll ich mich da verkleiden und quasi Party machen? Es ist schon eher besser, wenn man da still gedenkt und man ist eben gewohnt, man geht auf den Friedhof und denkt ein bisschen und haltet ein bisschen inne und denkt an seine Vorfahren und seine...
Aber, ich sehe es auch so wie du, ich möchte jetzt niemanden verurteilen, der das Halloween feiert, das soll ja jeder tun und lassen, was er will und wenn das für ihn ein schöner Weg ist, dieses Fest zu begehen, ist ja in Ordnung.
Na, vor allem muss man ja sagen, Kinder sollen ja nicht mit dem Tod und was ich wie belastet werden, das sind ja kleine Kinder, was das machen, die sollen ein Herz haben, ist in Ordnung. wie schon gesagt, man kann auch nichts aufhalten. Ja. So Megatrends kann man nicht aufhalten. Aber das Schöne ist, wenn sie so machen, wirklich, wie du sagst, steht da aus und Dichter als Gegenbewegung, können die Eltern oder die mittelalten Leute können da hingehen, können sie eine Andacht haben und die Eltern mit kleinen Kindern können ihre Halloween-Party machen.
Daheim nein, ich glaube aber auch, dass da bei der Nacht der 1000 Lichter
auch Familien dabei sind.
Ja, ich bin in den vergangenen Jahren da immer hingegangen und waren, ich habe da eigentlich schon also Familien mit Kindern, speziell Familien mit Kindern gesehen. Also das ist schon ein Thema, ja.
Es ist ja auch was Faszinierendes. Es muss ja nicht immer alles laut und schrill sein und kann ja trotzdem auch was Ruhiges, kann ja auch schön und faszinierend sein, auch für kleine Kinder. Also das finde ich positiv. Und wie schon gesagt, es ist halt interessant, dass das der Allerheiligen, wenn man das sieht, das ist dann wirklich 99% der Leute noch anliegen, dass das Grab schön benannt ist, dass man beim Grab ist. Das Gedenken der Toten geht einfach zurück. Wenn man sieht, die Ägypter haben ganze Pyramiden gebaut, die Kelten große Hügel, wir haben unsere Friedhöfe und es gibt auch Leute, die auf den Friedhof gehen und nachher am Grab mit ihren Angehörigen nochmal reden. Es hat halt was mit seinen Ahnen, mit seinen Vorfahren in Verbindung zu bleiben, mit seinen verstorbenen Lieben. Mhm. Ich glaube, das ist ein Urbedürfnis der Menschheit, dass man irgendwie den Toten gedenkt. Und wir machen es halt mit Allerheiligen.
Mhm. Ja, und das bringt mich jetzt zu einer anderen Geschichte, die in dieser Woche im Osterholer Boden drinnen ist, nämlich fragen wir uns in der Redaktionssitzung eigentlich schon über Monate hinweg, wo es noch diese Hausaufbauungen gibt. Das früher, das war ja gang und gäbe, dass die Leute haben im Haus aufgebaut worden sein und dann am Begräbnistag in die Kirche gebracht worden sein, oft sogar mit der Kutsche. Und uns beschäftigt dieses Thema jetzt schon lange und wir haben jetzt tatsächlich das Allerheiligenfest zum Anlass genommen, da mal nachzufragen, wo es denn diese Hausaufbauungen überhaupt noch gibt. Und der Frage ist auch die Magdalena Girschmeier nachgegangen. Und es gibt einen Ort, wo das scheinbar doch noch relativ verbreitet ist, nämlich in Außervielgarten.
Spannend, ich kann da nur eine Geschichte erzählen, ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr. Ich war ein einziges Mal mit einem Kumpel von mir, der hat mich gebeten, dass ich ihn begleite. Und da waren wir in ein Haus, wo jemand gestorben ist. Und dann gehst du wirklich hin, ich war da Kind, 10, 12 Jahre alt, und gehst du in den Raum ein, es sind etliche Leute gesessen auf die Stühle und dann gehst du zum offenen Sarg, sprengst du.
Offenen Sarg.
War offen der Sarg, ja, da liegt da die Leichnam, sprengst du und danach setzt du dich halt nieder und bettest halt zwei, drei Vater an uns und danach gehst du in den Nebenraum und hast einen Kaffee oder mir einen Kakao und ein Stückchen Kuchen kriegst. Ich habe das damals gruselig gefunden, aber heute noch ein bisschen gruselig in Erinnerung.
Was findest du da gruselig an
der Sache? Dass der Tote im Wohnzimmer liegt und man da daneben da quasi 3-4 Tage neben dem Toten lebt und isst und trinkt. Ich hab das gruselig in Erinnerung, tut mir leid.
Ja. Nein, weil also ich muss sagen, ich bin im Buschertal eigentlich mit dieser Tradition aufgewachsen. Also ganz viele Verstorbene im Verwandten- und Bekanntenkreis sind einfach daheim aufgebaut worden. Also ich habe sicher, ich würde sagen, in meiner Jugend mehr Seelenrosenkränze in Trauerhäusern gebetet als in Aufbauungshallen.
Das ist spannend, wie das ist, weil in Nikolsdorf ist dann die Aufbauungshalle gebaut worden.
Wann war das?
Ich weiß es nicht, das war irgendwann in den 80er Jahren, glaube ich. Ich tue mir jetzt schwer, ich muss halt wirklich nachschauen, aber ist egal, ich glaube, ich war noch nicht ganz erwachsen. Die kommen halt da rein, wir haben das Dorfgasthaus gehabt und es ist schwer diskutiert worden. Und ja, nein, dann darf man nicht mehr zu Hause. Und der damalige Bürgermeister hat natürlich da beschwichtigt, gesagt, das gehört in der heutigen Zeit dazu, wenn einer das nicht mehr will zu Hause, soll er die Möglichkeit haben, dass es in die Aufbauungshalle. Aber selbstverständlich darf jeder weiterhin zu Hause aufbauen. War eine große Diskussion. Kinder, es gehört verboten, gehört nicht verboten. Und der Bürgermeister hat sich damals auch durchgesetzt und gesagt, nein, wir zwingen niemanden. Die Aufbauungshalle gibt's. Das kostet ein paar Schilling damals, das zu machen oder auch nicht. Und man kann, aber jetzt, und dann kann ich mich erinnern, sobald die Aufbauungshalle fertig war, glaube ich, ist ein oder zweimal, ist noch zu Hause aufgebaut worden. Alle anderen haben das dann in der Aufbauungshalle gemacht. Also es hat sich bei uns wirklich, wo es zuerst eine schwere Diskussion war, ja, nicht verbieten, hat sich das von selber erledigt, haben wirklich alle, mittlerweile machen es, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass in den letzten 20 Jahren einer zu Hause aufgebaut worden ist. Das hat sich von selber erledigt Und deswegen wundert es mich, ich habe das ja halt mit großem Erstaunen gesehen, die Geschichte, dass es anscheinend noch Gemeinden gibt. Und jetzt höre ich von dir mit großem Erstaunen, weil du bist ja doch relativ jung, dass ja. du quasi vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren in Oberland das noch sehr oft gang und gäbe war, dass die zu Hause aufgebaut waren. In Nickelsdorf ist das seit 30 Jahren kein Thema mehr.
Ja, wir haben uns in der Redaktionssitzung nämlich gedacht, dass es schon noch in mehreren Gemeinden ein Thema sein dürfte. Und also wir haben uns gedacht, vielleicht vor allem im Defereckental oder in Kals. Und tatsächlich ist er da schon jetzt über Jahre hinweg einfach üblich, dass die Verstorbenen in der Aufbauungshalle aufgebaut werden. Ja.
Es ist, man muss das jetzt natürlich auch sehen. Ich sage jetzt, ob gruselig oder nicht gruselig, es ist auch eine gewisse Belastung.
Wenn ich finde es überhaupt nicht gruselig, aber das ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen eine Wahrnehmungssache, weil wir einfach damit aufgewachsen sind.
Nein, erstens, das für mich war das ganz neu damals. Ich habe das ja nicht so mitgekriegt und wenn sonst was war, weil ich ja nicht der war, was so hingegangen ist, gerade das Kind. Aber es ist sicher eine Belastung für die Leute. Du hast ja jetzt natürlich, erstens hast du den, je nachdem wie tragisch der Todesfall ist oder wie nicht tragisch, aber du hast jetzt den Leichnam von deinen Angehörigen in dein Haus. Du musst das herrichten, hast dann dauernd fremde Leute in dein Haus, die was du dann unter Anführungszeichen auch bewirten musst.
Also, ja,
es kann Hilfe sein, es kann auch Belastung sein. Es ist jetzt natürlich, wenn man natürlich jemand ist, der was sich gern abkappelt und seine Ruhe hat, ist es sicher Belastung. Für jemanden, der was lieber eine Menge Leute um sich rum hat zu einer Trauerbewältigung, ist vielleicht sogar eine Hilfe. Es ist jetzt Geschmackssache. Es gibt ja im Judentum, die halten ja die ganze Verwandtschaft dann 3 Tage oder so Totenwoche. Es ist ja sehr was Ähnliches. Die Kulturkreise ähneln sich dann wieder an die Weltreligionen. Und das war ja bei uns früher auch so. Und jetzt gibt es eben die Totenwoche ja nicht mehr, aber früher war es ja fast wie eine Totenwoche, weil da sind ja ganzen Tag Leute ausgegangen. Jetzt ist es ja sehr konzentriert. Man sagt, es ist von 7 bis 8 beten oder von 5 bis wird 1-2 Stunden gebetet mit einem Vorbeter und oft wird
man. Naja, 2 Stunden ist schon wilde lang.
Nein, ich sage meistens ist 1 Stunde.
Ja, ja,
und es so gibt oft einmal mit musikalischer Begleitung und mit Mediation,
was
sich das was anderes. Aber das ist ja sehr konzentriert. Es ist ja maximal 1,5 Stunden. Und vielleicht, wenn einer ganz lang macht, es gibt irgendwo, wo sie ja 2 Stunden beten, weil eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn anfangen, noch eine halbe Stunde nachbeten.
Ja.
Ich meine nur, aber trotzdem ist es dann konzentriert und sonst habe ich das natürlich 2-3 Tage zu Hause. Das ist ja ein anderes Abschnitt. Nehmen, ich jetzt für mich kenne es nur mit der Aufbauungshalle und von der Stadt Lehren sowieso. Schön ist natürlich im Prinzip, ich habe auch unseren Bürgermeister, muss ich sagen, einen Altbürgermeister, hat er recht gehabt, es soll eine freie Entscheidung sein, wenn es einer will. Und ich glaube, rein theoretisch ist es bei uns in Nickelsdorf nach wie vor nicht verboten. Also wenn es einer wirklich machen wollte, dürfte er das auch noch machen. Aber hat eben nie mehr einer gemacht.
Ja, ist spannend, wie es da regionale Unterschiede gibt. Gell? Das ist.
Aber wie schon gesagt, aus meiner Kindheit war die Aufbauungshalle wirklich ein Thema, braucht es so etwas nicht.
Echt?
Was macht das für einen Sinn? Und wie schon gesagt, und dann war ich schon erstaunt und 2 Jahre später war das die Selbstverständlichkeit schlechthin und kein Mensch hat mehr daheim aufgebaut. Wegen, auch spannend, wie sich so Sachen entwickeln in der Bevölkerung.
Also Entwicklung, wo man im Vorgespräch dieses heutigen Podcasts gesagt haben, das müssen wir eigentlich irgendwie besprechen, ist der Trend hin zu Urnen, oder? Also ich kann mich erinnern, wo ich Kind war, wenn jemand eine Urne war, das war was Besonderes, oder?
Also ich glaube sogar, dass das bis vor gar nicht allzu langer Zeit, wir reden natürlich jetzt 25, 30 Jahre hinter, von der katholischen Kirche so gar nicht gesehen war, dass einer verbrennt wird. Da war die, irgendwie wollten die wirklich den Leichnam im Sarg eine Erdbestattung machen und haben, sie haben es wohl getan, aber also wo ich Kind und Jugendlicher war, haben die mehr am Pfarrer zumindest keine Freude gehabt, wenn man Urne dahergebracht hat. Mittlerweile, glaube ich, ist die Mehrheit der Bestattungen fast schon Urnenbestattung oder zumindest haltet sich die Waage. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht.
Ich habe mit der Silvia, mit der Webhofer gesprochen, die bei uns in Osttiroler Boden auch diese Traueranzeigen auch macht. Und sie hat auch gesagt, beim Durchschauen fällt ihr schon auf, dass so mindestens die Hälfte schon Urnenbestattungen
sind. Ich glaube schon. Auch wieder, darf ich wieder meine Heimatgemeinde hernehmen, wir haben bis voriges Jahr gar keinen Urnenfriedhof gehabt, sondern dann wirklich die Urnen dann im Grab beigesetzt worden.
Ja.
Wir haben jetzt voriges Jahr erstmal wirklich auch den Urnenfriedhof gebaut, unseren Friedhof mit einem Urnenfriedhof erweitert, weil wir eben gesehen haben, das braucht jetzt einfach.
Ist ja eine schöne Anlage geworden, ihr habt den Bericht da damals.
Nein, ist toll geworden, haben sie toll gemacht, aber eben, Das hat man auch nicht gemacht, weil man eben gern irgendwas baut, sondern das wirklich, der Bedarf ist gegeben und es wird auch mehr gewünscht. Ja.
Das sind ja teilweise, also das sind wirklich, man muss ja sagen, diese ohne Friedhöfe, das sind ja eigentlich in ganz Osttirol wirklich schöne Bauprojekte, die aber gar nicht so einfach umzusetzen sein, oder? Weil du bist immer im Nahbereich der Kirche. Und da spielt der Denkmalschutz, dieser Aspekt spielt da auch eine Rolle.
Das ist ein hochsensibler Bereich. Es soll mit Denkmalschutz soll's harmonieren, es soll schön ausschauen, es soll praktisch sein, es soll funktionieren, es soll den Leuten gefallen. Es ist nicht einfach, bei uns ist es nicht schlecht gelungen, den Leuten, glaube ich, gefällt es auch recht gut. Ja, aber es ist, löst jede Gemeinde ähnlich, deswegen ist es wieder ein Vorteil, wenn man nicht der Erste ist.
Ja, und in Außerfilgratten, um jetzt wieder zurückzukommen, die haben ja auch kürzlich erst ein Projekt umgesetzt und das, glaube ich, ist sogar ausgezeichnet worden. Also sind schon meistens ganz, ganz schöne Plätze.
Ja. Bei uns, weil wir ja auch vorher geredet haben, warum Friedhöfe unterschiedlich ausschauen. Und ich weiß, Nikolsdorf hat auch eine Friedhofsordnung, dass man alles Freistehende müssen Schmiedeeisen oder metallene Kreuze sein. Nur der Sockel und die Einfassung auch starren und Grabsteine ist auch wieder ein schöner Kompromiss, sind nicht verboten bei uns, sondern müssen an der Friedhofsmauer sein. Damit eben, und das war auch mal umstritten, ob das Sinn macht. Das hat auch der Altbürgermeister, das ist der Papa übrigens von jetzigen Bürgermeister, ist ein sehr traditionsbewusster Mensch, durchgesetzt. Auch nicht mit viel Widerwehr, aber es ist halt ein bisschen drüber diskutiert worden. Und mittlerweile kriege ich mit, wir dürften da irgendwo drinstehen, in irgendwelche Führer oder irgendwelche Reiseführer, dass wir einer der wenigen Friedhöfe sein in Nikolsdorf, wo es wirklich nur noch eiserne Kreuze und keine Steine gibt.
Es gibt tatsächlich keine
Nur an der Mauer. Die, was frei stehen, sind alles Kreuze.
Ehrlich?
Ja, das ist ja, wirklich
aber was,
so.
Was hat das und da, für
und, nein, das ist, weil es halt früher so war und um der Tradition Folge zu reichen, weil es unter Anführungszeichen schöner ausschaut, als für die Steiner und besser in unsere Gegend passt. Ich habe ja aber immer wieder als Hotelier wirklich Gäste, die das gelesen haben irgendwo, das muss in irgendeinem Buch drinstehen, und auch sonst Leute, was auf den Friedhof gehen und dann mir dann vorschwärmen, na so schön, na so wie früher, na so ein schöner Friedhof, überall nur die Kreuze, na ich sag schon schön. Es gibt wirklich Leute, die was das wirklich dann begeistert sind. Jetzt haben wir schon fast schon ein Mini-Sightseeing, weil mir so der Friedhof, wirklich, ich habe alle Jahre zwei, dreimal Gäste, die was entweder das gelesen haben oder selber draufgekommen sein und das ganz begeistert sein, wie schön das ist, so traditioneller alplerischer Friedhof, weil früher waren wahrscheinlich alle Alpenfriedhof so, da hat keiner einen Stein gemacht, die haben alle die Kreuze gehabt und irgendwann ist natürlich das von Osten oder irgendwo hergekommen oder von Italien auf, dass man Stein macht, aber bis vor 50 Jahren, glaube ich, war gar keiner auf die Idee gekommen,
Stein zu kommen. Ja, ist spannend und in der Vorbesprechung haben wir eben auch, sind wir drauf gekommen, dass eine so ein Sonderfall ist, oder? Da gibt es nämlich keine Einfriedungen in dem Sinn, sondern da gibt es auch nur die Kreuze. Und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, die Friedhofsordnung der Gemeinde einet herauszusuchen. Und da heißt es eben auch unter Paragraph 12 Absatz 2, als Grabmal darf nur ein Metallkreuz, welches auf einem Grabsockel, Grabstein montiert ist, aufgestellt werden. Da gibt es dann sogar eine bestimmte Höhe, die nicht überschritten werden darf. Das ist 1,75 Meter. Und da gibt es ganz genaue Vorgaben. Und, was in Einet wahrscheinlich eine Besonderheit ist, zur gärtnerischen Gestaltung ist das Aufstellen einer Grabstößel. Und einer ist sogar unterstrichen auf einer Stein- oder Betonplatte 50 x 50 cm gestattet. Und dann heißt es noch weiter, das Bepflanzen mit Sträuchern, Blumen etc. ist außerhalb dieser Grabschüssel, wird ausdrücklich untersagt. Also da gibt es schon ganz genaue Vorgaben.
Wir haben ja das Bild dann angeschaut, sie haben ja keine Grabeinfassungen, wie wir es alle gewöhnt sein, sondern da ist alles begrünt.
Ja.
Und das ist fast so wie die amerikanischen Friedhöfe. Sie haben halt den Unterschied, dass sie die Schüsseln haben und die Weichbrunddegeln daneben. Es ist auch eine Novität, weil wir sind das gewöhnt, es gibt die Gänge und die Gräber sind eigentlich die mehr mit Steiner oder mit Orangensteiner irgendwie eingefasst oder sonst sind so Erdhügel bepflanzte. Das ist in einer da anders. Aber ist spannend zum Bearbeiten, wahrscheinlich zum Sauberhalten vielleicht. Auch was anderes, aber ja, sicher eine Eigenheit.
Wir haben jetzt über die Friedhöfe gesprochen, wir haben über das Aufbauen gesprochen. Und jetzt würde ich aber noch gerne über eine weitere Form des Gedenkens und des Trauerns zu sprechen kommen. Und das ist tatsächlich der Osttiroler Bote. Wir haben ganz hinten immer unsere Nachrufe drinnen und das sind eine unserer meistgelesensten Seiten. Wie nimmst du diese Nachrufe wahr? Das gibt es ja eigentlich in der österreichischen Medienlandschaft nicht, dass, ich stelle es jetzt unter Anführungszeichen, normale Menschen so einen umfassenden Nachruf erhalten. Oft sind es nur die Politiker, die über Jahrzehnte lang aktiv waren oder Bankdirektoren und Anwälte. Und bei uns ist es wirklich so, dass jeder die Möglichkeit hat, diesen Nachruf zu erhalten. Wie siehst du das,
Dieter? Ich glaube, ich weiß nicht, was vom Verlagsleiter, von Call.de oder von der Redaktion gemacht haben sie damit wirklich eigentlich eine Solidarisierung, eine Gleichstellung der Bevölkerung. Wie du richtig sagst, früher waren es nur geistige, weltpolitische Würdenträger oder ganz unter Anführungszeichen verdiente Persönlichkeiten. Oder quasi, es war dann irgendwie sogar eine Adelung. Gibt es jetzt einen Nachruf über den? War er wichtig genug, dass er einen Nachruf gibt? Ist er nicht wichtig genug? Und das hat dann die Redaktion entscheiden müssen. Hat er in der Öffentlichkeit genug geleistet? Und jetzt kann jeder, wenn er will, die Familienangehörigen nachruft. Und es hat jeder Mensch in seinem Leben irgendwas hinterlassen, um der Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das ist auch eine der meistgelesensten Rubriken. Und es ist ja toll. Ich schaue es mir immer wieder mal an, wenn man Leute so halb gekannt hat und dann mal, oder nur so von Segen aus gekannt, von der Nachbargemeinde. Und dann oft einmal, der Vater erfährt ja viel beim Begräbnis, da gibt es ja auch den Nachruf. Und wenn man da nicht Begräbnis geht, weil es ja ein Bekannter war von der Nachbargemeinde, und dann liest man da, was der so gemacht hat, und es ist schon, es hat was. Es ist ein bisschen auch ein Zeitdokument. Ich glaube, es war eine gute Idee und würdigt, und ist auch wahrscheinlich ein schöner Ort der Trauerarbeit und ein schöner Ort des Gedenkens der Angehörigen von den Familien. Wenn einer nicht will, muss er es ja nicht, dann kommt man nicht rein, aber jeder, was es wünscht, kriegt dann einen Nachruf. Ich glaube, das ist eine nette Idee. Und wie du sagst, ich kenne es woanders, kenne ich das nicht.
Und da muss ich jetzt auch einen Dank an mein Team aussprechen, die Brigitte Degischer, der Robert Bosinick und die Martina Holzer kümmern sich hier um diese Nachrufe und liefern die. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich alle Wochen, wenn ich die dann auf meinen Schreibtisch zum Lesen kriege. Und denke mal, eigentlich erzählt jeder eine eigene schöne Geschichte.
Ich wollte sagen, das sind so ganz kleine und oft ganz stille Geschichten, die was man sonst nie in die Zeitung finden darf, oder trotzdem ganz oft sehr lesenswert sein. Ich habe ein einziges Mal einen Nachruf geschrieben, aus dem einzigen Grund, weil es war der Leupen-Charlie, Gott haben selig.
Den hast du geschrieben?
Den habe ich ein Buch drüber geschrieben und hat der Karl, der liebe Seller, gesagt, Dieter, eigentlich tust du gerade vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren ein Buch über mit dem Leupen-Charlie geschrieben. Eigentlich warst du als über den Charlie, schreib du einen Nachruf, und von Leupen-Charlie habe ich einen Nachruf geschrieben. Und der ist mir, glaube ich, recht gut gelungen, und ich bin angerufen worden von seiner Witwe und, glaube ich, sogar noch von Bekannten, und die haben sich dann bei mir bedankt. Also die Leute berührt es schon, und ich glaube, unsere Kollegen machen das super, und das ist nochmal, für viele ist das wirklich eine besondere Art des Abschiedsnehmens und des Gedenkens ihrer Angehörigen, also es ist wirklich eine nette Idee.
Das glaube ich auch, und das ist ein Erfolgsrezept. Was ich jetzt nicht ganz unerwähnt lassen möchte, ist, dass sich die Trauer auch ein bisschen ins Internet verlagert hat, oder? Und das merken wir auch auf unserer Website osttirolerbrote.at. Also diese Traueranzeigen ist tatsächlich eine der meist geklicktesten Rubriken.
Ich erwische mich in einem Alter, ich schaue wirklich mindestens einmal die Woche ein, wenn ich osttirolerbrote.at anschaue und schaue, weil man oft, gerade wenn man so im Berufsalltag ist, dann kriegt man es nicht mit. Und es geht ja darum, wenn ein Freund oder Eltern von einem Freund oder von der Familie, kriegt man es ja mit. Aber wenn jetzt ein loser Bekannter, mit dem man mal irgendwann mal Kontakt gehabt hat und den, was man vielleicht alle paar Jahre mal sieht, und dann Mord Gaudi hat, wenn man auf der Straße sieht und ihn trotscht, aber da keine echte Freundschaft, sondern nur eine gute Bekanntschaft da ist, kriegt man das nicht mit. Ja. Und gerade ich bin jetzt 56, habe natürlich viele, wo ich als Journalist angefangen habe, mit 20, dann waren die Herrschaften alle 30, 40 Jahre, die sterben jetzt leider Gottes so der Reihe nach.
Das und ist ja nämlich, wir als Journalisten kennen ja wirklich viel Leid. Nicht? Und vor allem, das sind ja nicht nur Politiker und irgendwelche sonstige Persönlichkeiten, die man halt generell im Bezirk kennt, sondern du schreibst auch mal eine Geschichte über Bäuerin, die Kass macht, oder?
Ich wollte sagen, man redet mit so viel Leid, oder man war irgendwo und hat sich in einem Wirtshaus getroffen, in dem und dem Dorf, und hat halt da die Wirtin gekannt oder einen Wirt, und hat mit denen gar nichts zu tun gehabt, war alle 5 Jahre einmal bei denen und hat mit denen einen Horgasch gehabt. Und dann liest man, sagt man, und dann denkt man mal Druck an die Zeiten, und deswegen, Und dann macht man dann auch, es ist natürlich eine tolle Sache, wenn das jetzt ein loser Bekannter war, die dann seine Kinder gar nicht kennen, dann hat man nicht so das Bedürfnis, durch das Begräbnis zu gehen. Aber Kerzen anzünden im Internet tut man dann echt. Mhm. Also, das ist natürlich, auch da sieht man, wie sich die modernen Medien auch gewandelt haben. Und oft siehst du, dass Leute, 300-400 Leute Kerzen anzünden oder Kondolenzen ins Internet schreiben. Da merkt man, dass also die Welt bleibt auch in der Trauerarbeit nicht stehen. Und wie gesagt, Leute sind halt berufstätig. Und wenn ich arbeite, ich kann ja für einen Bekannten und für einen Nachbarn, kann ich ja mal gar nicht so leicht freinehmen. Man muss mir der Chef ja gar nicht freigeben, wenn ich Begräbnis gehen will. Es ist ja oft gar nicht so einfach. Und dann früher ist man halt beten gegangen auf Nacht und jetzt passiert halt viel übers Internet. Auch da ist der Wandel der neuen Zeit feststellbar und offensichtlich nicht aufhaltbar. Dieter, aber es gibt Schlimmeres.
Wir sind ja schon wieder leicht über der Zeit. Was mich jetzt zum Abschied von dir interessieren würde, wie begehst du dieses Allerheiligenfest?
Ich bin jemand, was gern an meinen verstorbenen Papa denkt und an die Oma, aber ich bin nicht der, was am Allerheiligentag auf den Friedhof geht.
Tatsächlich?
Nein, gehe ich nicht. Sehr zum Leidwesen meiner Schwester, die das immer sagt, das kehrt sich.
Ja, das bin ich sicher, was so.
Aber das ist wahrscheinlich mein innerer Rebell und mein Widerspruchgeist, dass ich das nicht mag, was von der Allgemeinheit erwartet wird, und das kehrt sich ja so.
Das heißt, du wirst deiner Frau dann auch zum Valentinstag keine Blume schenken?
Genau so ist es.
Ich denke auch so.
Und das ist jetzt aber gar nicht gegen, um Himmels Willen soll jeder tun, gell? Ja. Aber das ist für mich der, ich sag, wenn ich Lust habe, auf den Friedhof zu gehen, einmal das Jahr oder zweimal, dann gehe ich dann ans Grab, dann mache ich das, wenn man gerade danach ist.
Ja.
Und ich mag das nicht so datummäßig das machen. Aber das ist jetzt ganz für mich privat. Also
es gibt ja Kritiker, die sagen, das Allerheiligen ist ein Sehen und gesehen werden. Das würde ich so nicht unterstreichen, weil ich mir denke, es ist schon ein schöner Anlass, quasi auch im Familienverbund gemeinsam den Toten zu gedenken, oder?
Ich glaube, es ist natürlich leider Gottes ein bisschen ein Gemisch, gerade in die Dörfer, könnte schon sein, dass dann der eine oder andere sagt, warum war der nicht am Grab? Aber 80% oder 90% gehen schon wegen sich selber hin. Und oftmals sagt man zu den Kindern, geht's jetzt mit? Weil, wie schaut denn das aus für Nachbarn, wenn ich gleich allein bin? Ein bisschen mitspielen tut schon, aber ich bin bei dir. Zumindest die ältere Generation, es ist ja ganz viel eine Tradition, das gehört dazu, und Tradition ist ja nichts Schlechtes. Es ist einfach üblich, da geht man hin, das gehört das so, und es ist der Tag der Heiligen und dann der Tag der Toten, das aller Seelen, und macht man halt. Und das Grab wird dann eingesegnet und man steht am Grab, man schmückt das Grab. Ja, ich würde sagen, bei mir ist der innere...
Das heißt, bei dir geht tatsächlich dieses Allerheiligen, geht an dir vorüber?
Geht an mir vorüber, ja.
Wahnsinn.
So, bitte. Früher war im Gasthaus natürlich immer die Hölle los, weil ganz viele Leute am Friedhof waren und noch sind sie alle ins Wirtshaus gegangen. Jetzt habe ich ja kein Wirtshaus mehr. Deswegen geht es bei mir, leider Gottes, oder ist halt so, geht bei mir spurlos vorüber. Ja,
ich wär tatsächlich nach Außerwilgratten fahren, weil meine liebe Oma erst vor kurzem gestorben ist. Und
Aber das ist auch wieder, darf ich da kurz ins Wort fallen nochmal und eine halbe Minute verlängern. Es ist ja schön, die Wäsche hätte auch nicht alle paar Monate in Außerwilgratten fahren von Heinfels aus. Und dann hat man wieder mal einen Anlass.
Na doch, also Außerwilgratten ist jetzt kein Weg. Also
nein, sehr wohl, aber
trotzdem. Mit 10 Minuten, mit einem Auto 5 Minuten, das geht schon.
Aber dann ist halt, hat man wieder mal einen Anlass.
Und das ist ja schön, dazu, gemeinsam mit der Familie nochmal quasi an die Oma zu denken, oder?
Und dann
auch gemeinsam einen Kaffee zu trinken und Nigelands essen, so wie es einfach die Tradition ist bei uns.
Traditionen haben was Positives, man muss ja nicht alles negativ sehen, aber ich bin halt ein Revoluzzer, aber trotzdem finde ich es gut, dass das gibt.
Und ein kleiner Sightseeing-Geheimtipp von meiner Seite nochmal. Außerwilgratten besonders schön am Abend von Allerheiligen, wenn es dunkel wird und der Friedhof, wenn dann die ganzen Grablichter leuchten, also das ist schon irgendwie ganz was Besonderes, weil zu Allerheiligen sind es nochmal mehr Grablichter als normalerweise. Und das ist schon schön, da durchzugehen und zu schauen, wie sich die Leute Mühe gemacht haben, die Gräber zu richten.
Ich glaube, das gilt jetzt für fast alle Osterholer Friedhöfe.
Ja.
Und ich verstehe schon, es ist was Schönes und es ist auch schön, dass es gibt. Punkt.
Ja, Punkt. Wir wünschen allen ein besinnliches Allerheiligen- und Allerseelenfest und verabschieden uns. Danke, Dieter, fürs Diskutieren. Ich glaube, es war, obwohl es ein ernstes Thema war, wieder doch ein bisschen unterhaltsam wieder auch und war hoffentlich für alle ein bisschen was dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und verabschieden mich. Vierdenk.
Sein wohl in Osttirol. Vierdeich.